wir haben uns letzte Woche schon gesehen und letzte Woche schon gesprochen und wir hatten es letzte Woche Heiliger Geist erster Teil und ich war ganz begeistert hinterher, dass so viele kamen und irgendwie so ihre Eindrücke und das, was sie irgendwie so mitteilen wollten, noch mitgeteilt haben. Und ich dachte einmal mehr, irgendwie dieses Gottesdienstformat müsste irgendwie so ein bisschen paritätischer sein. Es ist irgendwie nicht ganz so glücklich, dass nur ich vorne stehe und quatsch und ihr hört zu. Es müsste sehr viel mehr dialogischer sein und ich werde einiges von dem, was ihr letzte Woche noch so beigetragen habt, hinterher heute da auch so mit einfließen lassen. Also beispielsweise, wir hatten es letzte Woche vom Schöpfergott. Das war ja so mein Thema. Es ging mir darum, aufzuzeigen, dass das große Ding des Schöpfergottes eben nicht das ist, funktional irgendwas zu erschaffen und funktional irgendwas da so abzuspulen, sondern dass da ganz viel Kreativität drin steckt, ganz viel Lust und ganz viel Bestimmung zum Sein drin steckt. Und da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht und gesagt, du, das siehst du auch ganz arg an dem englischen Wort, da heißt es nämlich Creation und da steckt das ganz stark drin, dieses Kreatürliche und dieses etwas entwickeln und etwas entwerfen. Und noch jemand hat mich auf was ganz anderes aufmerksam gemacht, nämlich darauf, dass ja eigentlich gar keiner weiß, wer ich bin. Ich sollte mich doch irgendwie mal vorstellen, das mache ich jetzt auch noch schnell. Also, dass ich Anja Kurt heiße, das haben, glaube ich, die meisten mitgekriegt. Ich bin freiberuflich unterwegs, ich bin nicht nur Theologin, sondern ich bin auch Physiotherapeutin und arbeite als beides und habe irgendwie so mein Herz für die Ludwigshafener entdeckt. Ich bin also ziemlich viel auch hier, freue mich darüber sehr und genau, wer Näheres wissen will, kann ja da nochmal fragen. Jetzt aber ganz arg und ganz schnell zurück zu unserem Thema heute. Wir haben also das Alte Testament und den Heiligen Geist im Alten Testament entdeckt. Im Neuen Testament, da ist der Heilige Geist aufs Engste verknüpft mit Jesus Christus. Spannend ist aber, vielleicht liegt es an meinem mangelnden theologischen Verständnis, dass man irgendwie das gar nicht so ganz auseinanderkriegt, wann das denn eigentlich losging, diese Verbindung. Also man kann bei Matthäus ja lesen, dass Maria schwanger wurde durch den Heiligen Geist und muss ja dann irgendwie festhalten, also diese Verbindung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist war von Anfang an. An anderer Stelle liest man aber, dass durch die Taufe der Heilige Geist auf Jesus kam. Also es ist nicht so ganz eindeutig, wann ging das denn los. Fakt ist nur, die beiden, dieses, ich nenne es mal Konstrukt, Jesus Christus und Heiliger Geist, sind einfach aufs Engste miteinander verknüpft. Und das überträgt Jesus dann auf seine Gemeinde. Auch das ist irgendwie nicht so ganz klar. Ich habe heute Morgen noch mal gelesen, als Jesus seine Jünger aussendet, da kann man das schon irgendwie so ein bisschen deuten, als hätte er dann den Heiligen Geist auf die Jünger übertragen. Ist wahrscheinlich so eine Deutungssache. Fakt ist aber, und das wisst ihr alle, spätestens ab wann ist der Heilige Geist auf die ganze Gemeinde übertragen worden? Pfingsten, ja, ganz klar, ne? Pfingsten. Und dann aber so richtig vollmächtig, ich habe das letzte Woche schon so ein bisschen skizziert, dass in der Art und Weise, wie der Heilige Geist an Pfingsten auf die Gemeinde kam, dass das schon ein bisschen auch charakterisiert, was an diesem Heiligen Geist auch dieses, vielleicht nenne ich es das Sperrige ist. Nämlich eben das, dass er so schlecht zu steuern ist. Dass er so ganz schlecht irgendwie in unsere gut bürgerlichen Konzepte passt. Ja, also wir alle arbeiten hier mit einem ordentlichen Ablaufplan. Jetzt stellt euch mal vor, der würde plötzlich hier mordsmäßig wirken. Da wären wir ja aufs Tiefste irritiert. Also, ja, und wir kennen das auch aus der Bibel. Also ich habe das letzte Woche schon zitiert, dieser Vers, der Heilige Geist weht, wo er will. Und dem wollen wir uns heute jetzt noch mal so ein bisschen mehr, mit beschäftigen, uns dem auch bewusst auch neu öffnen. Fakt ist, die neutestamentarische Gemeinde und wir alle, die wir hier sitzen, Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Und ich fand es ganz spannend, in einem Vortrag von der Miham Kim Rauchholz, so heißt sie, Folgendes skizziert zu haben. Sie skizziert Folgendes, nämlich, dass die christliche Gemeinde zum Zeitpunkt der Auferstehung Jesu, also nicht zum Zeitpunkt der Kreuzigung, zum Zeitpunkt der Auferstehung Jesu, eigentlich am Ende war. Und ich habe das nochmal nachgelesen und war nochmal wirklich richtig bestürzt, bei Matthäus zu lesen, dass Jesus sie einbestellt, die Jünger, zum See Genezareth, ja, ich glaube, es war See Genezareth, und ihnen da begegnet, als der Auferstandene begegnet er ihnen dort. Und wie geht diese Geschichte weiter? Wer weiß es von euch? Wie reagieren die Jünger? Sie fallen vor Jesus nieder, sie scheinen ihn also zu erkennen als den Auferstandenen, und in diesem Satz, das ist noch nicht mal ein zweiter Satz, in diesem Satz, und sie fallen nieder, steht: und einige zweifelten. Wahnsinn, oder? Sie sehen ihn, sie registrieren ihn als den Auferstandenen, fallen vor ihm nieder und einige zweifeln. Und obwohl das jetzt nicht mein Thema ist, das ist jetzt nur so eine Klammerbemerkung, ich bin ja tatsächlich auch ein großer Zweifler, das ist nicht lustig, aber das sind so Momente, wo ich von der Echtheit dieser biblischen Geschichte zutiefst überzeugt bin. Weil ich denke, keiner, der sich sowas ausgedacht hätte, hätte all das, was schiefläuft, so klar benannt. Das finde ich immer wieder schwer beeindruckend, dass all diese Versäumnisse, all diese Mängel, all dieses menschlich Gebrochene da so Platz findet. Jetzt aber zurück zu unserem Thema, also Matthäus ganz klar, in Lukas enorm spannend, Jesus begegnet den Jüngern in Jerusalem, die sitzen also da brav zusammen, und was macht Jesus, was spricht er ihnen zu? Friede sei mit euch, und was kommt dann? Das, was kommt, ist eine riesen Schimpftirade. Er beschimpft sie nämlich und er muss ihnen sagen: sag mal, liebe Leute, was ist mit euch los? Ihr glaubt nicht, ihr zweifelt nur, was ist denn los mit euch? In Lukas geht's ähnlich weiter. In Lukas ist es nämlich so, dass den Frauen gar nicht geglaubt wird. Das Lukas-Evangelium ist sowieso ganz spannend. Das endet nämlich in der Urfassung damit, dass man gar nicht weiß, ob er aufersteht. Also das heißt, die fliehen alle und rennen kopflos davon und die Frauen sagen, er ist auferstanden und keiner glaubt ihnen. Also das ist eine völlige Katastrophe. Und im Johannesevangelium, da ist die Geschichte von Thomas berichtet. Der ist ja sowieso als großer Zweifler bekannt und in die Geschichte eingegangen. Also dieses Ende der Geschichte Jesu Christi auf Erden ist eigentlich ein Armutszeugnis, und man kann das eigentlich nicht verstehen, menschlich nicht verstehen, wie es gelingen konnte, dass wir hier heute in Ludwigshafen sitzen. Das macht eigentlich menschlich gesehen überhaupt keinen Sinn. Und wenn wir uns in der Apostelgeschichte nach der Ausgießung des Heiligen Geistes anschauen, dass direkt danach die erste Predigt des Petrus erfolgt, und wenn ihr zu Hause die mal nachlest, diese Predigt, dann spürt man etwas davon, dass da eine Kraft, wir werden zu dem Begriff später noch kommen, dass da eine Kraft gewirkt haben muss, die eine Wahnsinns-180-Grad-Wende, die sozusagen einen Paradigmenwechsel ausgelöst hat. Es ist menschlich nicht nachvollziehbar, wie aus diesem Haufen, ich benenne ihn jetzt mal so, dieser Haufen an desillusionierten, an traurigen, an kraftlosen Männern, Frauen gehörten ja dazu, wie aus denen dann plötzlich so ein kraftvoller, missionarischer und Jesus nachfolgende Gruppe werden konnte. Es ist nicht nachvollziehbar, wenn es nicht das Wirken des Heiligen Geistes ist. Warum ist denn dann bei uns irgendwie so wenig davon spürbar? Warum sind denn wir dann oft aber so als verzagte, ängstliche, auf uns konzentrierte Menschen irgendwie unterwegs? Und ich tue es uns jetzt nicht an. Geht einfach mal in Gedanken eure Gespräche durch, die ihr in der letzten Woche hattet. waren diese Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen, die ihr ja geführt habt, waren die nicht auch davon geprägt, dass Menschen irgendwie nicht klarkommen? Menschen, die rein äußerlich unglaublich begabt sind, die beruflich unglaublich Erfolge verzeichnen, Menschen, die wirtschaftlich alles haben, was man sich nur wünschen kann, und trotzdem ist das so viel Ängstlichkeit. Menschen, die nicht wissen, wie das Leben weitergeht, und ich rede ja noch gar nicht von der großen, weiten Welt und davon, dass es jetzt diese BASF-Warnung gab und dass man ja auch nicht weiß, was da in der Luft alles so rumschwirrt, aber dieses Verzagtsein, das tragen wir doch alle so ganz stark auch in uns. Und ich bin in meinen Vorbereitungen auf fast einen Terminus technicus gestoßen, und der heißt Geistvergessenheit. Ich habe das letzte Woche schon anklingen lassen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es stimmt, dass unsere Denomination, wie wir hier sitzen, evangelisch, katholisch, Stadtmission und so, dass wir das Feld des Heiligen Geistes geräumt haben, dass wir es überlassen haben den Pfingstgemeinden, den charismatischen Gemeinden. Ich habe extra mal recherchiert, wer das hier in Ludwigshafen sein könnte. Da werden mir dann so Gemeinden genannt wie das Christliche Zentrum in Ludwigshafen. Bekannt ist vielleicht auch die Taube in Heidelberg. Das sind Gemeinden, die ganz stark mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen. Das sind Gemeinden, in denen man die Taufe des Heiligen Geistes erleben kann. Da muss ja unser Eins so ein bisschen zucken. Also Taufe kennen wir ja, aber dass das abgetrennt ist von dem, oder man erlebt das Gebet im Heiligen Geist. Da würden wir dann sagen, ja, in was soll man denn sonst beten? Gibt es da Unterschiede? Oder das sind Gemeinden, die ganz stark mit den Geistesgaben arbeiten. Das ist im Übrigen, nehme ich mir nächsten Monat, wenn ich wiederkomme, nochmal Zeit, wo wir wirklich ganz speziell uns die Geistesgaben anschauen. Das spielt ja jetzt nicht so die Rolle bei uns, oder? Du hast es erwähnt vorhin, in dem Wochenspruch kommt es raus. Da machen wir ja gerne einen Bogen drum, weil wir dann alle denken, ach du meine Güte, mit Geduld ist nicht so weit oder weiß nicht wie. Und ich fand es ganz spannend, in der Losung am letzten Mittwoch genau da auch den Finger draufgelegt zu sehen. Da stand nämlich, da fragt Paulus die Gemeinde, wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und will beten mit dem Verstand. Und ich dachte, ach, guck mal an. Es gibt diesen Unterschied. Paulus klassifiziert es ganz, ganz klar. Und er macht weiter. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will Psalmen singen auch mit dem Verstand. Also noch einmal, wir alle, die wir so viel Nüchternheit lieben, wir alle, die wir so viel Rationalität lieben, wir alle müssen doch mehr oder weniger auch bekennen, dass wir damit uns irgendwie um eine Qualität bringen, um eine Kraft bringen, die unser Leben und unsere Gemeinden und unsere Welt so ganz anders aussehen lassen könnte. Geistvergessenheit. Und wir sehen das, und damit möchte ich jetzt zum Bibeltext kommen, wir sehen das auch bei Timotheus. Im Leben sich auswirkende Kraft. Ich habe nur zwei Verse, zwar der Timotheus 1, deshalb ermutige ich dich dazu, so schreibt es Paulus, die geistliche Gabe wirken zu lassen. Ich, woanders übersetzt, fand ich erwecken sehr stimmig, habe es mit eingefügt. Die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus ging es, das ist eine Unterstellung meinerseits, Timotheus ging es ähnlich, wie es uns ging. Und alle, die da sich da, nehmt euch gerne raus, wenn ihr jetzt da nicht als kleine und deprimierte Menschen sitzt, also nehmt euch da gerne raus. Timotheus ging es faktisch so. Timotheus war in einer wirklich schwierigen Situation. Paulus war zum Zeitpunkt des zweiten Timotheusbriefs in Rom und man musste fest damit rechnen, dass er aus der Haft, in der er war, nicht mehr rauskommt. Es war schon die Regierungszeit des Kaiser Neros und da klingelt ja bei uns allen was. Die Christenverfolgung war noch nicht, aber es war ganz klar gewesen, den Christen ging es zu dem Zeitpunkt schon sozial überhaupt nicht gut. Die waren sehr unterdrückt und es war klar, diese Christenverfolgung kann gut und gerne kommen. Timotheus war nicht nur, dass sein Lehrmeister, sein Mentor irgendwie eben, dass es nicht klar war, ob er sterben wird. Timotheus stand auch vor der Aufgabe, Gemeinde zu leiten, und die Gemeinde war einfach auch schwierig zu leiten. Die stand vor einer Spaltung, vor einer Trennung, und Timotheus ging es eben genauso wie das, was ich skizziert habe. Er war tief ernüchtert und er war einfach schwer deprimiert. Und in das hinein schreibt ihm sein Mentor diesen Vers und diesen Zuspruch. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen. Und ich möchte mich mit euch zusammen jetzt diese jeweils gelb markierten Aspekte nochmal näher betrachten. Geistliche Gabe wirken zu lassen, beziehungsweise zu erwecken. Ich habe das eben schon kurz anklingen lassen, das Stichwort Geistesgaben. Wir alle gehen ja davon aus, dass wir mehr oder weniger natürliche Begabungen besitzen. Bei dem einen ist es eine große Begabung, Musik zu machen. Ja, das hat nicht jeder. Bei dem anderen ist es eine große Begabung, technische Zugänge zu finden. Der nächste ist enorm gastfreundlich und findet es total cool, nochmal einen Kuchen zu backen, weil jemand Geburtstag hat. Und der nächste denkt, ach du meine Güte. Ja, also das sind natürliche Begabungen. Geistliche Begabungen sind Dinge, die der Heilige Geist in uns wirkt und die uns per se so nicht entsprechen. Habt ihr ein Beispiel? Was würde euch einfallen? Mut, ja, wunderbar, Mut. In dem Wochenspruch war ja auch ein bisschen was aufgeführt. Barmherzigkeit, das ist ja ein sperriges Ding. Friede, Freude, da haben wir ja diesen Zusammenhang. Demut. Also wir können da einiges, wenn wir uns da reindenken, und wie gesagt, nächstes Mal nehmen wir uns das vor. Es gibt geistliche Gaben, die in uns von außen quasi erweckt werden müssen, die wir nicht per se so haben. Und das spricht der Paulus ihm auch zu. Deshalb ermutige ich, also ermutigt dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dem Timotheus schenkte, als der Paulus ihm die Hände auflegte. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, warum wir nachher diesen Segnungsteil anbieten wollen. Ich erkläre das nachher noch so ein bisschen, wie das dann organisatorisch abläuft, weil an der Stelle das ganz explizit erwähnt wird. Dieses ganze Mutgedöns, dieses ganze Freude, dieses ganze Barmherzigkeit, dieses, was hatten wir noch, Wahrheit. Also das sind alles Dinge, das machen wir nicht aus uns. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns so ein paar Phil Bossmanns Mutmachsprüche vorlesen und uns dann irgendwie anfeuern und sagen, heute mache ich es mal besser und was bin ich heute so barmherzig. Es geht tatsächlich darum, dass es eine andere Kraft sein muss, die Kraft des Heiligen Geistes, die das in uns wirken soll. Und das ist was, wo ich davon überzeugt bin, dass wir da alle viel oder vielleicht auch nicht viel Nachholbedarf haben. Ich bin davon überzeugt, dass das Thema, das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Breitengraden eine Rolle spielt im Rahmen der Trinität. Ja, also Vater, Sohn und Heiliger Geist beten wir hier jedes Mal. Aber tatsächlich diese Kraft in Anspruch zu nehmen, dieses Wirken in Anspruch zu nehmen, das ist was, wovon ich behaupte, dass es bei uns in unseren Breitengraden einfach unterbeleuchtet ist. Und darum machen wir das nachher. Und das ist das, was der Heilige Geist da will, nämlich in uns wirken. Wobei, da kommen wir nachher nochmal hin mit dem Aspekt des Kontrollverlusts. Also genau, die Frage an euch und die Frage an mich, sind wir uns dessen bewusst, dass Gott uns mit geistlichen Gaben beschenkt? Haben wir das überhaupt auf dem Schirm? Und wenn ja, was ist denn so deine geistliche Gabe, von der du merkst, das habe ich jetzt per se so nicht irgendwie per Vererbung oder per Aneignung mitgekriegt. Das ist wirklich was, was Gott mir schenkt. Das ist so die erste Frage, mit der ihr die nächste Woche so ein bisschen unterwegs sein dürft. Übrigens, ich habe gar nicht gefragt, wer letzte Woche beim Lavendel saß. Aber gut, ja, genau. Also, die geistliche Gabe. Genau, rechnen wir damit und setzen sie ein. Also das wäre ja quasi so der nächste Schritt. Ja? Also wissen wir, was wir an geistlicher Gabe geschenkt haben? Rechnen wir damit und arbeiten wir damit, setzen wir sie ein. Weiter im Text. Deshalb ermutige ich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, denn, und hier kommt das ganz stark, dieser Zusammenhang mit diesem Begriff, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Das ist ja das, was ich vorhin skizziert hatte. Ja, das ist uns eben, dass wir oft irgendwie so klein und so niedergedrückt und so und irgendwie so zäh und ja, so halt unterwegs sind. Und diesen Zusammenhang, den zeigt Paulus hier direkt auf, dass es eben diesen Zusammenhang gibt zwischen diesem Ist-Befund der Furcht und der Verzagtheit und der Depression. Und ja, also nimmt jetzt Depression nicht als medizinisch klar umgrenzten Begriff, sondern so generell. Den Zusammenhang zeigt er auf, dass es den besteht, dass durch die Gabe des Heiligen Geistes wir davon befreit werden, hin zu einem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gucken wir uns zunächst einmal die Kraft an. Da war letzte Woche war das auch sehr interessant, weil da der Aspekt war, macht das den Heiligen Geist jetzt nicht ein bisschen eng, wenn wir nur sagen, er ist Kraft? Ist er nicht viel mehr als nur Kraft? Steht in der Bibel nicht drin, er ist auch Wahrheit. Der Wochenspruch deutet ja drauf hin. Da möchte ich das fand ich es ganz interessant, im Internet nochmal nachzulesen, was Kraft im physikalischen Sinne bedeutet. Und ich finde, das drückt es sehr schön aus, was damit gemeint ist, wenn die Bibel von Kraft synonym zum Heiligen Geist benutzt. Kraft ist tatsächlich nichts, was irgendwie gegenständlich wäre. Also man sagt zwar, oh, der ist aber mordskräftig oder so, aber Kraft im physikalischen Sinn meint nur die Wirkung, die ein Körper auf den anderen auswirkt. Also Kraft ist nicht einem Körper zuzuordnen, sondern es geht nur um die Wirkweise. Und von daher ist das tatsächlich ein bisschen irreführend, wenn wir davon sprechen, dass der Heilige Geist Kraft ist, weil es mehr darum geht, dass der Heilige Geist wirkt. Und das, was er wirkt, das ist eben möglicherweise Kraft, in dem Fall Durchhaltekraft. Nochmal, die Situation des Timotheus war alles andere als lustig. Das, was diese Kraft wirkt, ist ein Vertrauen in Gottes Zusagen. Da kommt wieder der Aspekt mit hinein, dass gerade wir, die wir so sehr von Realismus geprägt sind, dass uns oft genug doch die Vorstellungskraft fehlt, dass Gott wirklich unsere Lebenssituation verändern könnte, oder? Wir vertrauen doch auf Gott meistens dann, wenn wir auch rational damit rechnen, das könnte gut gehen. Also ich mache es ganz konkret. Es fällt mir sehr leicht zu denken, dass Gott mich nachher auf der Rückfahrt nach Karlsberg beschützen wird, dass er mit seinem Geist da ist und dass er mich da segnen wird. Das fällt mir ganz leicht. Warum? Weil ich ganz selten erlebt habe, dass ich nicht zu Hause ankomme. Wenn ich mir jetzt aber irgendein Konstrukt denke, das aus meiner Sicht im Unmöglichen, ja, ich mache es auch ganz konkret, ich habe seit einigen Jahren eine Wahnsinnsflugangst. Und ich habe mich mit Piloten unterhalten und ich meditiere und ich bete und ich mache alles, was man da so macht, aber es nützt nichts, wird eher nur schlimmer. Mit Medikamenten geht's, also so, ja. So, wenn ich mir jetzt vorstellen muss, und ich weiß, dass das völlig Baller ist, das ist mir von der Ratio klar, aber diese Ratio berührt mein Herz null. Also spätestens dann nicht, wenn ich in diesem Flughafengebäude stehe. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, naja gut, es ist ja eh Quatsch, und der Heilige Geist wirkt in dir und dann wirst du diese Furcht überwinden, dann merke ich, dass ich das kein bisschen glaube. Warum nicht? weil meine Erfahrung die letzten Jahre hatte ich einfach so eine scheiß Angst. Das kann nicht klappen. Also ihr wisst, was ich aufzeigen will. Ja? Ich bin mir davon überzeugt, dass das Vertrauen in Gottes Zusagen ganz arg damit korreliert, wie wir von unserer Ratio her, wie wahrscheinlich wir das finden, dass das klappen könnte. Und da glaube ich, da haben wir alle, glaube ich, einen ganz riesen Nachholbedarf, in die Möglichkeiten des Heiligen Geistes zu vertrauen. Weil es ist doch klar, einer, der dieses Pfingstfest so gestalten kann, wie er es gestaltet, ein Heiliger Geist, der diese Erde erschafft, ein Heiliger Geist, der Tote auferweckt, ja, warum soll dem das denn nicht möglich sein, so eine blöde Flugangst zu bekämpfen? Warum soll es dem nicht möglich sein, deine wirtschaftliche Situation zu ändern? Warum soll es dem nicht möglich sein, deine Ehe zu retten? Warum soll es dem nicht möglich sein, deine Gesundheit wiederherzustellen? Das ist doch, liegt doch auf der Hand. Und das sind die Dinge, die er uns schenken mag. Und das sind die Dinge, die in uns geweckt werden müssen. Davon bin ich überzeugt. Ja, also ich habe es ja da unten nochmal stehen. Und ich habe es als Zitat markiert, weil es Jesus genau so sagt. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir müssen nur damit rechnen und damit leben. Also, den Aspekt der Kraft haben wir abgehandelt. Gott schenkt uns den Kraft der Geist. Gott den Geist der Kraft. Gott schenkt uns den Geist der Liebe. Liebe ist ja, also ja, wer wäre denn nicht gerne ein bisschen netter? Ich war am Freitagabend mit Leuten unterwegs, da wäre es schon von Berufswegen wichtig, nett zu sein. Die sind mir so auf den Keks gegangen. Und jetzt ist es ganz problematisch bei mir, weil ich nicht den Geist der Demut habe, ich nicht so besonders. Ich muss dann einfach den Mund aufmachen, muss was Blödes sagen. Und hinterher dachte ich, sag mal, Anja, ist dir deine Rolle überhaupt nicht klar? Wie blöd ist es denn jetzt, dass du die da so... Und ich dachte so, Menschenskinder, wie menschlich kann man denn sein? Ist ja auch in Ordnung, da menschlich zu sein. Ich kann mich ja dann auch entschuldigen und so. Aber ich dachte dann so, wie schön wäre das, wenn der Geist der Liebe mir so ein bisschen mehr zeigen würde, warum der andere so blöd ist. Die waren wirklich blöd, die hättet ihr auch blöd gefunden. Ja? Aber da steckt ja was dahinter. Da steckt ja was dahinter. Wahrscheinlich ging es denen einfach in ihrer Ehe total schlecht. Oder wahrscheinlich hatte sie einen Kontrollzwang. Die hat ihr Mann nicht erlaubt zu essen, was er will. Das ist ja unmöglich, oder? Ich sage dann, ist das ein kleines Kind oder ist es dein Mann? Wer ist es denn? Und dann sagt sie dann, na, da hat er hinterher Bauchweh, das ist doch sein Problem. Also wie ja immer. Ihr merkt, ich habe das noch nicht so ganz verdaut, ja. Aber das sind einfach Themen, je nachdem, das ist ja jetzt lustig, ja, und ich sehe die auch weiterhin und so, aber ihr wisst, dass es manchmal nicht lustig ist. Ihr wisst, dass man manchmal in Beziehungen lebt, wo die Beziehung fast kippt, weil man merkt, man hält den anderen einfach nicht aus in seinem Blödsein. Und wie wunderbar wäre das? Oder umgekehrt, wie katastrophal ist das? Und ich kenne das, wenn das auch noch Menschen sind, die mit uns zusammen in der Gemeinde sind oder wenn das Familienmitglieder sind. Das ist doch furchtbar. Und wie wunderbar wäre das, wenn es wirklich diesen Geist gäbe, der uns da einen Zugang schenkt, der uns eine handelnde Liebe schenkt, der uns zeigt, warum der andere so ist, wie er ist. Und der gleichzeitig uns so viel Eigenliebe schenkt, Klammer auf, Schöpfergott, der uns sein lässt, der uns selbst so viel Eigenliebe schenkt, dass wir es mit einem guten Gefühl aushalten können, dass wir selbst nicht klein werden müssen. Das ist der Geist der Liebe. Und ein letztes, ein Geist der Kraft, Geist der Liebe und Geist der Besonnenheit. Ach du meine Güte, da sind wir ja wieder bei dem Beispiel, ja? Als ich dann Freitagabend heimgefahren bin im Auto, dachte ich, sag mal, das ist doch überhaupt nicht mein Ding, denen ihre Ehe da irgendwie zu managen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das hat mich auch keiner gefragt. Also das kennt ihr doch wahrscheinlich alle, oder? Also vielleicht seid ihr ja alle ganz arg langsam im Reden und schnell im Denken. Bei mir ist meistens umgekehrt. Aber Besonnenheit ist doch was, das würden sich doch wahrscheinlich viele von euch ähnlich wünschen wie ich, dass man einfach ruhig, bedachtsam, liebevoll, so ein bisschen sowas Ältliches, so mit weißem Rauschebart oder so, ne, dass man da einfach so ein bisschen gütiger und so durch die Gegend läuft. Ja, oder in dem Bewusstsein unterwegs ist, wir leben unter den liebenden und wachenden Augen Gottes. Das berührt wieder den Aspekt mit der Kraft und der Zuversicht so sehr, oder? Das haben wir doch so oft eben in den Momenten, wo wir es dringend bräuchten, haben wir das doch oft genug nicht auf dem Schirm, dass wir unter den liebenden und wachenden Augen Gottes leben. Ja, passt auf, es geht schon alles gut. Und wenn wir es mal wieder versemmelt haben an einem Freitagabend, dann macht er das wieder gut. Und es ist alles halb so schlimm. Und bei ihm ist die 5 gerade und all diese schönen Dinge. Auch das ist was, was der Paulus sicherlich nicht nur dem Timotheus zuspricht, sondern wir tun gut daran, wenn wir das auf uns übertragen. Und ich komme zum Ende. Nochmal die Fragen: Sind wir uns dessen bewusst, dass Gott uns mit geistlichen Gaben beschenkt? Mit Besonnenheit, mit Liebe, mit Kraft, mit das, was vorhin kam, diese Wahrheit, Demut. Wir haben ja da nächste Woche noch ein bisschen mehr davon. Nee, nicht nächste Woche, da ist der Johannes dran, aber wenn ich dann wieder komme, haben wir noch ein bisschen mehr dran. Ja, bitte. Vollmacht. Vollmacht. Wunderbare. Wunderbar, wunderbar. Ja, ja. Vielleicht hast du nachher, nach dem offiziellen Teil, die Möglichkeit, das zu erzählen, was du da erlebt hast. Weil genau das ist das. Da beschenkt uns Gott. Er will uns da beschenken und er will uns ausstatten. Ja, genau. Oh, das war's. Gut, ihr Lieben. Ich habe den Aspekt des Kontrollverlusts jetzt irgendwie völlig draußen gelassen. Einen Satz will ich dazu noch sagen, weil ich das wichtig finde. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich letzte Woche dieses Beispiel brachte, als ich in dieser charismatischen Gemeinde unterwegs war und für Menschen gebetet wurde und die Menschen unter diesem Eindruck des Heiligen Geistes ohnmächtig wurden und dass mich das so ganz furchtbar abgeschreckt hat. Ich dachte, na, also das ist mir jetzt ein bisschen. Ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein und ich werde dich fragen, wie es dir damals ging mit dieser Bevollmächtigung. Ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass all das Nette, was uns der Heilige Geist da verspricht und was ja auch genauso gemeint ist, ich will da jetzt gar nichts wegnehmen, dass das aber Dinge sind, die sich uns und unserer Kontrolle entziehen und dass es mit Vertrauen zu tun hat, uns diesem Heiligen Geist zu öffnen. Und es gibt ja die Gabe des Zungengebetes, das muss ja was ganz Wunderbares sein. Und ich saß zu Hause in meinem Garten und dachte so, kann mir das egal sein, dass ich diese Gabe nicht habe? Ist es was, was ich das dringend bräuchte? Fehlt mir da was? Und ich habe gemerkt, dass ich mich innerlich wirklich gesperrt habe, dafür zu beten, diese Gabe vielleicht zu kriegen. Weil ich gemerkt habe, dass ich das plötzlich, ich sage es mal ganz, ganz ungeschützt, ich fand das einfach spooky. Ich dachte, ich würde mich, glaube ich, gar nicht wohlfühlen, wenn ich plötzlich so mache oder was auch immer. Aber ich glaube, es gehört zu dem Respekt vor Gottes Wirken tatsächlich dazu, dass wir uns dessen im Klaren sind, wenn wir um diesen Heiligen Geist bitten, dann kommt da etwas über uns, was größer ist als wir, was wir nicht unter Kontrolle haben und was wirkmächtig ist, ohne dass wir es greifen können. Aber, und dazu hat mir die Vorbereitung für meine letzte Predigt tatsächlich selbst geholfen, mir einfach nochmal bewusst zu machen, es ist aber eine Kraft, die Gutes für dich will. Es ist eine Kraft, die dich zum Sein, zum Selbstsein verändern will. Es ist keine brachiale Kraft, die irgendwas Doofes da in dir und irgendwas Gespenstisches in dir irgendwie wirken will. Nein, es ist eine liebende Kraft und es ist eine rettende Kraft. Gut, ihr Lieben, ich komme zum Ende und ich sage euch jetzt, wie es weitergeht. Für alle, die ganz normal Gottesdienst weiterfeiern sollen, haben wir jetzt einen Anbetungsteil. Michi spielt und ihr dürft ganz entspannt hier sitzen und ganz entspannt diesen Gottesdienst jetzt weiter in der Anbetung mit Gott verbringen. Für alle, die sagen, oh, das tät mir wirklich gut, für mich beten zu lassen, es tät mir wirklich gut, mich segnen zu lassen, das wäre gut für mich. Für alle die sind wir zu dritt hier draußen, zwei vom DBZ stehen hier im Foyer, ich selbst werde im blauen Raum sein und da dürft ihr gerne kommen und dürft uns euer Anliegen sagen. Wir haben natürlich keine Zeit für Seelsorgegespräche, das müssen wir dann mal anders machen, ist ja klar. Aber die Zeit dürft ihr gerne nutzen, dürft kommen, dürft für euch beten lassen. Seid gesegnet.